das zweite Buch Mose mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby, Kapitel 32 und 33. Kapitel 32. Und als das Volk sah, dass Mose verzog, um den Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sprachen zu ihm: Auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sprach zu ihnen: Reißet die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringet sie zu mir. Und das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die in ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach: Ein Fest dem Jehova ist morgen. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach Jehova zu Mose: Gehe, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. Und Jehova sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn wider sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und Mose flehte zu Jehova, seinem Gott, und sprach: Warum, Jehova, sollte dein Zorn entbrennen wider dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten herausgeführt hast, mit großer Kraft und mit starker Hand? Warum sollten die Ägypter also sprechen: Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten? Kehre um von der Glut deines Zornes und lass dich des Übels wider dein Volk gereuen. Gedenke Abrahams, Isaaks und Israels, deiner Knechte, denen du bei dir selbst geschworen hast, und du hast zu ihnen gesagt: Mehren will ich euren Samen wie die Sterne des Himmels, und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich eurem Samen geben, dass sie es als Erbteil besitzen, ewiglich. Und es gereute Jehova des Übels, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volke tun werde. Und Mose wandte sich und stieg von dem Berge hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten. Auf dieser und auf jener Seite waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes, und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte, und sprach zu Mose: Kriegsgeschrei ist im Lager. Und er sprach: Es ist nicht der Schall von Siegesgeschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage. Der Schall von Wechselgesang höre ich. Und es geschah, als er dem Lager nahte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses, und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerbrach sie unten am Berge. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und streute es auf das Wasser und verbrannte es im Feuer und zermalmte es, bis es zu Staub wurde. Und er streute es auf das Wasser und ließ es die Kinder Israel trinken. Und Mose sprach zu Aaron: Was hat dir dieses Volk getan, dass du eine große Sünde über dasselbe gebracht hast? Und Aaron sprach: Es entbrenne nicht der Zorn meines Herrn. Du kennst das Volk, dass es im Bösen ist. Und sie sprachen zu mir: Mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und ich sprach zu ihnen, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir, und ich warf es ins Feuer, und dieses Kalb ging hervor. Und Mose sah das Volk, dass es zügellos war. Denn Aaron hatte es zügellos gemacht, zum Gespött unter ihren Widersachern. Und Mose stellte sich auf im Tore des Lagers und sprach, Her zu mir, wer für Jehova ist. Und es versammelten sich zu ihm alle Söhne Levis, und er sprach zu ihnen, Also spricht Jehova, der Gott Israels, Leget ein jeder sein Schwert an seine Hüfte, gehet hin und wieder von Tor zu Tor im Lager, und erschlaget ein jeder seinen Bruder und ein jeder seinen Freund und ein jeder seinen Nachbar. Und die Söhne Levis taten nach dem Worte Moses, und es fielen von dem Volke an selbigen Tage bei 3000 Mann. Und Mose sprach, Weihet euch heute dem Jehova, ja, ein jeder in seinem Sohne und in seinem Bruder, um heute Segen auf euch zu bringen. Und es geschah am anderen Tage, da sprach Mose zu dem Volke, Ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen, vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach, Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und Jehova sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen. Und nun gehe hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. Und am Tage meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und Jehova schlug das Volk, darum, dass sie das Kalb gemacht, welches Aaron gemacht hatte. Kapitel 33 Und Jehova redete zu Mose, Gehe, ziehe hinauf von hinnen, du und das Volk, das du aus dem Lande Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak, und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen werde ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und vertreiben die Kanaaniter, die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, denn du bist ein hartnäckiges Volk, dass ich dich nicht vernichte auf dem Wege. Und als das Volk dieses böse Wort hörte, da trauerten sie. Und keiner legte seinen Schmuck an. Denn Jehova hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir, und ich werde wissen, was ich dir tun will. Und die Kinder Israel rissen sich ihren Schmuck ab an dem Berge Horeb. Und Mose nahm das Zelt und schlug es sich auf außerhalb des Lagers, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, ein jeder, der Jehova suchte, ging hinaus zu dem Zelte der Zusammenkunft, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose zu dem Zelte hinausging, so erhob sich das ganze Volk, und sie standen ein jeder am Eingang seines Zeltes, und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt trat. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes, und Jehova redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und Mose sprach zu Jehova, siehe, du sprichst zu mir. führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen, und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach, mein Angesicht wird mitgehen, und ich werde dir Ruhe geben. Und er sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hinnen. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volke, das auf Erdboden ist. Und ja, Jehova sprach zu Mose, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Jehova sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Jehovas vor dir ausrufen. Und ich werde begnadigen, wenn ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und er sprach, du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und Jehova sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand hinwegtun, und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Schließlich gab Gott dem Mose die zwei Tafeln des Gesetzes. Während Gott also die kostbaren Dinge, die mit seinen Beziehungen zu seinem Volke zusammenhingen, vorbereitete. Die Wohnung hatte nämlich einen doppelten Charakter. Sie war eine Entfaltung himmlischer Dinge und eine Vorkehrung dafür, dass ein sündiges Volk dort Gott wieder nahegebracht werden sollte. Es ist interessant, die Wohnung von einer anderen Seite aus zu betrachten, denn als ein Muster der himmlischen Dinge ist sie höchst interessant. Erstens kennzeichnet sie die Himmel selbst, denn Christus ist nicht in das Zelt eingegangen, sondern in den Himmel selbst. In einem gewissen Sinne ist sogar das Weltall das Haus Gottes. Aber darüber hinaus wird die Einheit der Kirche als eine himmlische Basis hierdurch dargestellt. Wir sind sein Haus, die Wohnung Gottes im Geiste. Diese zwei Bedeutungen sind am Anfang von Hebräer Kapitel 3 eng miteinander verbunden. Christus, Gott, hat alle Dinge errichtet und wir sind sein Haus. Er erfüllt alles in allem, doch wohnt er in der Kirche. Es ist ein konzentrischer Kreis, obwohl von einer ganz anderen Wesensart. Vergleiche das Gebet in Epheser Kapitel 1, das auch diese zwei Dinge unter der Hauptstellung Christi verbindet, und noch deutlicher in Epheser Kapitel 3. In Epheser Kapitel 1 geht es um die Hauptstellung, nicht um das Wohnen, obwohl die Beziehung dieselbe ist. Vergleiche auch Epheser Kapitel 4, Verse 4 bis 6, obwohl es da in der Form von Geist, Herr und Gott steht. Das heißt, nicht einfach innewohnen. Was dem am vollsten entspricht, ist das Gebet in Epheser Kapitel 3, wo die Höhe und so weiter, man beachte dies, nicht das Maß der Liebe ist, sondern des ganzen Schauplatzes der Herrlichkeit Gottes, indem wir im Mittelpunkt stehen, um auf alles das hinauszuschauen, weil Christus, der der Mittelpunkt ist, in uns wohnt. Von einem anderen Gesichtspunkte aus sind die Person und die Fülle des Christus selbst da, denn Gott war in ihm, und deshalb bezieht der Apostel das Zerreißen des Vorhangs auf das Fleisch Christi, oder, wenn ihr wollt, den Vorhang selbst. Durch den Vorhang hin das ist sein Fleisch. Es ist augenscheinlich, dass die Behausung Gottes der zentrale Gedanke dieser Dinge ist, genauso wie ein Mensch in seinem Hause, in seinem Besitz und so weiter wohnt. Während Gott also die kostbaren Dinge, die mit seinen Beziehungen zu seinem Volke zusammenhingen, vorbereitete, dachte das Volk nur daran, was es in dem menschlichen Werkzeug ihrer Errettung sah, und es verließ Jehova vollständig. Dies ist die traurige und frühe, aber sichere Frucht dessen, dass sie es unternahmen, dem Gesetz als einer Bedingung zu gehorchen, um die Verheißungen zu genießen. Aaron fällt mit ihnen. Da der Zustand des Volkes ein solcher war, gebietet Gott dem Mose herabzusteigen. Und jetzt beginnt es, dass alles auf einen anderen Boden gestellt wird. In seinen Ratschlüssen der Gnade hat Gott das Volk nicht nur in ihrer Bedrängnis gesehen, sondern auch in ihren Wegen. Sie waren ein hartnäckiges Volk. Er sagte Mose, er soll ihn allein lassen und dass er sie vernichten und aus Mose eine große Nation machen würde. Mose nimmt den Platz des Mittlers ein. Und treu seiner Liebe zum Volke aus dem Volke Gottes und der Herrlichkeit Gottes in ihnen, und mit einer Selbstverleugnung, die nur um diese Herrlichkeit besorgt war, indem er jeden Gedanken an sich selbst opfert, tritt er fürbittend vor Gott in jener prachtvollen Fürsprache ein, die sich auf das, was diese Herrlichkeit erfordert, und auf die unbedingten Verheißungen an die Väter besteht. Dies ist ein weltweiter Grundsatz, wo es um die volle Wiederherstellung Israels geht. Salomo, Nehemia und Daniel greifen nur auf Mose zurück. Eine wichtige Bemerkung betreffs der Erfüllung der Wege Gottes mit Israel. Und es gereute Jehova. Der Charakter Moses leuchtet hier in seiner ganzen Schönheit. Und er ist bemerkenswert unter denen, die es dem Heiligen Geiste zu beschreiben wohlgefallen hat, und zwar nach der kostbaren Gnade Gottes, die gern die Heldentaten seines Volkes beschreibt, und auch die von ihnen getragenen Früchte, obwohl er deren Quelle ist. Mit dem Bunde des Gesetzes war aber alles vorbei. Das erste und grundlegende Band, keine anderen Götter zu haben, war seitens des Volkes gebrochen worden. Die Tafeln des Bundes kamen auf der einfachen Grundlage des Gesetzes niemals mehr in das Lager. Das Volk hatte einen vollständigen Bruch zwischen sich und Gott gemacht. Mose, der Gott nicht gefragt hatte, was mit dem Gesetz getan werden sollte, steigt herab. Sein geübtes Ohr, das schnell unterscheidet, wie die Dinge bei dem Volke stehen, hört ihre leichtfertige und gottlose Freude. Bald nachdem sieht er das goldene Kalb, das sogar vor der Wohnung Gottes in das Lager kam, und er zerbrach die Tafeln unten am Berge. Und während er droben für das Volk vor Gott wegen seiner Herrlichkeit eifert, eifert er unten auf der Erde für Gott, vor dem Volke, wegen dieser selben Herrlichkeit. Denn der Glaube tut mehr, als einzusehen, dass Gott herrlich ist. Jede vernünftige Person würde das zugeben. Er verbindet die Herrlichkeit Gottes und das Volk und rechnet deshalb auf Gott, dass er sie bei jeglichem Zustand der Dinge segnen wird, da es im Interesse seiner Herrlichkeit ist und er besteht auf Heiligkeit in ihnen, koste es, was es mag. Und zwar in Gleichförmigkeit mit dieser Herrlichkeit, auf dass sie in denen, die mit ihr eins gemacht sind, nicht gelästert werde. Auf den Ruf des Mose antwortend, sagt Levi zu seinen Brüdern, den Kindern seiner Mutter, ich habe euch nicht gekannt, und erweiht sich Jehova. Nun war Mose voller Eifer, allerdings nicht nach Erkenntnis, der aber von Gott zu unserer Unterweisung zugelassen wurde. Und er schlägt dem Volke vor, dass er hinaufsteigen wird, um vielleicht Sühnung zu tun für diese Sünde. Er bittet Gott, eher ihn aus seinem Buche auszulöschen, als dass dem Volke nicht vergeben werde. Gott sagt es ihm ab. Während er sie aber dank seines Dazwischentretens verschont und sie seiner Regierung in Geduld und Langmut unterstellt, macht er einen jeden von ihnen vor ihm selbst verantwortlich. Das heißt, unter dem Gesetz, indem er bekannt gibt, dass er die Seele, die gesündigt hat, aus seinem Buch auslöschen würde. Somit war die Fürsprache Moses zur Vergebung verfügbar. Und zwar in Bezug auf Regierung, und um sie einer Regierung zu unterstellen, deren Grundsätze wir späterhin sehen werden. Sie war aber nutzlos bezüglich irgendeiner Sühnung, die sie vor der endgültigen Wirkung ihrer Sünde, nämlich vor ihrer Auswirkung auf ihre ewigen Beziehungen mit Gott, schützen und sie vor dem Gericht des Gesetzes befreien könnte. Deshalb ist es, dass, obwohl der Charakter der Kundgebung so reich an Güte war, der Apostel sie den Dienst des Todes und der Verdammnis nennt. Siehe dazu auch den 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Denn wenn das Volk immer noch unter dem Gesetz war, je größer die Güte Gottes, desto größer ihre Schuld. Gott verschont sie und befiehlt Mose, das Volk an den Ort zu führen, von dem er geredet hatte, und sagt, sein Engel würde vor ihnen hergehen. Welch ein Grundsatz bemerken wir hier in dem Vorbeigehen zu dem Werke unseres teuren Heilands. Er steigt von droben hernieder, von seinem Wohnsitz in der Herrlichkeit des Vaters, um seinen Willen zu tun, und er tat ihn vollkommen. Anstatt die Tafeln zu vernichten, die Zeichen des Bundes, dessen Anforderungen der Mensch zu erfüllen nicht imstande war, trägt er selbst die Strafe für diese Übertretung, wie auch ihren Fluch. Nachdem er aber die Sühnung vollbracht hat und bevor er in die Höhe zurückfährt, anstatt mit einem freudlosen »vielleicht« in seinem Munde aufzufahren, das die Heiligkeit Gottes sofort zunichte macht, fährt er auf mit dem Zeichen der vollbrachten Sühnung und der Bestätigung des neuen Bundes, mit seinem kostbaren Blute, dessen Wert keinen Zweifel zuließ in den Augen Gottes, vor dessen Angesicht er es darstellte. Aber ach, die Kirche hat nur allzu treu das Verhalten Israels während der Abwesenheit des wahren Mose wiedergespiegelt. Und hat das, was sie eigenhändig gestaltet hat, der Vorsehung zugeschrieben, weil sie etwas sehen wollte. Wir haben jetzt ein wenig das zu betrachten, was sich unter dem Volke abspielte und auf Seiten Moses, des treuen und eifrigen Zeugen als eines Knechtes Gottes in seinem Hause. Denn wir werden eine neue Fürsprache finden, die sich in Frieden und in Heiligkeit vollzieht, wenn man es so sagen darf, wobei durch den Glauben jene Beziehungen gewogen werden, wo die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes in ihrer Anwendung auf seine Regierung zusammentreffen. Es ist nicht die Empörung des heiligen Zorns, der beim Anblick des Übels seinen Platz wohl hatte, während er nicht wusste, was er tun sollte. Denn wie soll man das Gesetz Gottes neben das goldene Kalb stellen? Jehova sagt, dass er einen Engel senden wird und dass er nicht inmitten des Volkes hinaufziehen wird. Denn es ist hartnäckig, dass er sie nicht aus dem Wege vernichte. Ich will aber kurz die Tatsachen in Verbindung mit dieser neuen Fürsprache, welche von ergreifendem Interesse ist, erwähnen. Zuerst hatte Gott gesagt, dass er in einem Augenblick in ihre Mitte kommen würde, um sie zu vernichten. Dieses augenscheinliche Vertilgen des Volkes hatte die Fürsprache Moses abgewandt, und Jehova ruft nun Israel auf, ihren Schmuck abzulegen, damit er wisse, was ihnen zu tun sei. Heilige Gnade Gottes, der, wenn er die Unverschämtheit der Sünde vor seinen Augen sieht, zuschlagen muss, will aber, dass das Volk diese Dinge abreiße, auf dass er menschlich gesprochen, Zeit haben möchte, um zu überlegen, was er mit der Sünde eines Volkes tun soll, das jetzt dafür, dass es ihn verließ, gedemütigt war. Doch verlässt Gott nicht das Volk auf eine heilige Weise, und durch das gerechte Urteil des Gewissens erfasst Mose den Sinn Gottes durch den Geist, und bevor das Zelt der Zusammenkunft aufgeschlagen wurde, verlässt er völlig das Lager und schafft einen Platz für Gott außerhalb des Lagers, weit weg vom Lager, das einen falschen Gott an seinen Platz gesetzt und ihre Herrlichkeit in das Gleichnis eines Bildes eines Ochsen, der da Gras frisst, verwandelt hatte. Er nennt ihn das Zelt der Zusammenkunft, der Ort, wo Gott mit denen, die ihn suchten, zusammenkam. Diese Benennung an sich ist wichtig, weil es nicht mehr darum geht, dass Gott einfach inmitten einer anerkannten Versammlung weilt, was einer der vor uns schon bemerkten Charakterzüge in Verbindung mit der Wohnung war. Eifernd um die Herrlichkeit Gottes blickt er im Glauben auf das Zelt voraus, das nach den Gedanken und den Geboten Gottes errichtet werden sollte, das er beim Umgang mit Jehova gesehen hatte. Das war auch wirklich die Hauptsache. Es befand sich aber außerhalb des Lagers, was eine Art Unordnung in den Augen der Menschen war, und es war ohne den Schmuck und die Formen, die Gott für das Zelt befohlen hatte. Und es gab kein ausdrückliches Wort von Gott, dass dies getan werden sollte. Nichtsdestoweniger war die Gegenwart Gottes da. Und die Hauptsache für den Glauben war da. Das heißt, ein Zelt, wo Gott geschaut wurde und wo man ihn suchen konnte. Und zwar sogar auf eine Weise, in der der Glaube augenscheinlicher war, als wenn das Zelt regelrecht errichtet war. Dann kam die Wolkensäule als ein gesegnetes Zeugnis für den Glauben Moses hernieder. Indem Mose außerhalb des Lagers ist, erklärt nun Gott, dass er nicht in ihrer Mitte hinaufziehen wird, auf dass er sie nicht auf dem Wege vernichte, wie er angedroht hatte. Mose beginnt seine Fürbitte, indem er eine persönliche Stellung bezogen hatte, jetzt die einzige in Treue zu Gott. Seine Verbindung mit dem Volke ist dadurch verstärkt, dass er näher bei Gott ist, abgesonderter zu ihm. Dies ist die Wirkung treuer Absonderung, wenn sie zur Herrlichkeit Gottes dient, und in ihr wird man Gott näher gebracht. Es muss hier bemerkt werden, dass Gott das Volk bei ihrem Wort genommen hatte. Sie hatten gesagt, indem sie nach ihrem Glauben nach handelten, oder eher nach ihrem Mangel an Glauben. Dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. Gott sagt, dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Deshalb sagt Gott, du, indem er sich an den Mittler wendet. Mose sagt zu Gott, dein Volk. Diese eifrige Macht des Glaubens, obwohl sie vom Bösen absondert, löst Gott nicht von seinem gesegneten Anspruch. Kapitel 32, Vers 1 und 7 und Verse 12 bis 34. Später jedoch, als das Volk seinen Schmuck abgelegt hatte und Mose in der Stellung des Mittlers stand, sagt Gott, Kapitel 33, Vers 1, du und das Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast. Mose stellt hier wirklich Christum dar, nicht Christum außerhalb des Lagers. Jetzt hängt alles von dem Mittler ab. Da Mose seine Stellung außerhalb des Lagers genommen hatte, offenbart sich ihm Gott, wie er es niemals zuvor getan hatte. Das Volk sieht Gott beim Eingang des von Mose aufgeschlagenen Zeltes stehen, und sie beteten an, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Wir werden sehen, dass Gott sich auf diese Mitteilungen bezieht, wenn er von der Herrlichkeit Moses spricht. Siehe dazu auch das vierte Buch Mose, Kapitel 1 bis 2. Und nicht auf die von dem Berge Sinai. Mose geht als Mittler auf dem Wege des Zeugnisses zum Lager zurück. Josua aber, das geistliche Oberhaupt des Volkes, Christus im Geiste, weicht nicht aus dem Inneren des Zeltes. Dies ist der Platz, den wir im Geiste haben. Es ist aber manchmal schwer, die zwei miteinander zu verbinden. Mose erkennt nun, was Gott ihm gesagt hatte, dass er das Volk heraufführen muss. Er steht da als der Mittler, von dem alles abhängt. Er wagt aber nicht daran zu denken, allein hinaufzuziehen, ohne zu wissen, wer mit ihm sein wird. Gott hat ihn in Gnaden völlig anerkannt und er begehrt zu wissen, wer vor ihm hergehen wird. Da er Gnade gefunden hat, denn Gott hat es ihm so gesagt, fragt er, auf dass er seinen Weg, den Weg Gottes, erkennen möge. Nicht nur, um einen Weg für sich, für Mose, um nach Kanaan zu gelangen, zu finden, sondern deinen Weg. So wird er Gott erkennen, und auf seinem Wege und in seinem Verhalten wird er Gnade finden, in seinen Augen. Gott antwortet, dass sein Angesicht mit ihm gehen werde und dass er ihm Ruhe geben wird. Beides benötigt Mose, um die Wüste zu durchqueren. Dann fügt Mose das Volk ein und sagt, führe uns nicht hinauf von hinnen und, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk. Auch dies wird von Jehova gewährt, und nun begehrt er für sich, die Herrlichkeit Jehovas zu sehen. Dieses Angesicht aber, welches gehen und Mose und das Volk führen soll, kann Gott dem Mose nicht zeigen. Er wird ihn verbergen, während er vorübergeht, und Mose soll ihn von hinten sehen. Nachdem er vorübergezogen ist, sieht man die ganze Schönheit seiner Wege. Wer hätte zuvorkommen und so etwas wie das Kreuz vorsehen können? Nachdem Gott dies aber von sich aus getan hat, überwältigt die ganze Vollkommenheit Gottes darin das Herz.